Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Unter Mikrofon ist Kate Malaike. Hallo. Mehr Corona-Positivfälle an Schulen nach den Weihnachtsferien als noch davor. Diese aktuelle Entwicklung hat den Schulausschuss in Nordrhein-Westfalen heute im Landtag beschäftigt. Und was das für den Präsenzunterricht bedeutet, der ja möglichst stattfinden soll, und was Elternvertreter nun von der Politik fordern, hören wir gleich. Außerdem geht es um religiöse Einflussnahme, um Zwang und Mobbing in Bildungseinrichtungen. In der Türkei hatte sich deshalb ein Student kürzlich das Leben genommen, was für große Debatten sorgt. Und auch in Berlin ist die sogenannte konfrontative Religionsausübung in Schulen durchaus Stoff für Diskussionen. Testen, 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 millionenfache Stäbchen in der Nase und weitere Impfungen sollen in Schuldeutschland ja gerade den Unterrichtsbetrieb in Präsenz gegen Omikron absichern helfen. Aber wie sicher sind die Tests bei dieser Variante da eigentlich? Diese Frage hat heute auch den Schulausschuss im nordrhein-westfälischen Landtag beschäftigt, weil man hier einen starken Anstieg an Positivtestungen zum Schulanfang jetzt im neuen Jahr verzeichnet. Die Sitzung verlief entsprechend hitzig. Felicitas Böselager hat zugehört.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, guter Brauch hier, sich gegenseitig ausreden zu lassen, und bitte das einzuhalten.
Es ist eine zum Teil hitzige Diskussion im Schulausschuss des Düsseldorfer Landtags. Immer wieder muss die Vorsitzende die Abgeordneten zur Ruhe rufen. Zuvor hatte Yvonne Gebauer, die NRW-Bildungsministerin der FDP, über die Lage der Schulen in der Pandemie berichtet.
Insgesamt wurden 1.709 bestätigte Corona-Fälle unter den Lehrkräften gemeldet. Von den Schulen wurden 20.232 bestätigte Corona-Fälle unter den Schülerinnen und Schülern gemeldet.
Die Fälle sind im Vergleich zu der Zeit vor den Weihnachtsferien rasant gestiegen und steigen weiter, betont die Ministerin, fügt aber einschränkend hinzu, dass die Zahlen wegen der Feiertage immer noch wenig belastbar sind. Die Zuverlässigkeit dieser Zahlen ist einer der Hauptstreitpunkte der Diskussion. Denn, so argumentieren SPD und Grüne von der Opposition in NRW, die in den Schulen eingesetzten Schnelltests würden die Omikron-Variante nicht gut genug erkennen. Sigrid Bär von der Grünen Landtagsfraktion fragt,
ob diese Kriterien,
gemeint ist die Sensitivität der Tests,
bei der Auswahl und Vergabe der Landesregierung eine Rolle gespielt haben. Und das Zweite, inwieweit hat der Preis der Tests eine Rolle gespielt?
Die Tests seien vom Paul-Ehrlich-Institut empfohlen, antwortet Ministerin Gebauer.
Ich möchte Sie herzlich bitten, seitens der Opposition, bleiben Sie bei der Wahrheit. Beenden Sie dieses nutzlose und schädliche Wahlkampfgetöse um das Wohlergehen unserer Kinder und ihrer Familien.
Neben der Teststrategie beklagt die SPD einen fehlenden Notfallplan für die Schulen. Hier sei die Landesregierung blank, sagt der schulpolitische Sprecher Jochen Ott.
Aus unserer Sicht müssen wir dafür sorgen, dass die Schulen auf die Notfallsituation so vorbereitet sind, dass sie wirklich immer stattfinden kann. Dafür brauchen wir einen Notfallplan. Deshalb müssen wir Schulen zur kritischen Infrastruktur machen. Für die Schule gilt, es braucht notfalls Ausweichpläne, wie man außerschulische Lernorte einbinden kann. Es geht um kleinere Gruppen, die gebildet werden können, gegebenenfalls einen Unterricht morgens und nachmittags. Aber da kommt gar nichts.
Eine Kritik, die Ministerin Gebauer nicht nachvollziehen kann. Sie argumentiert, dass es seit Oktober 2020 einen solchen Plan gibt und Schulen genau wissen, wie sie agieren müssen. Für den Distanzunterricht seien sowohl Schüler und Schülerinnen als auch Lehrkräfte in NRW genügend ausgestattet. Dabei geht Gebauer nicht auf den Vorstoß der Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger ein, die angekündigt hat, enger mit den Bundesländern zusammenarbeiten zu wollen, damit die Mittel aus dem Digitalpakt schneller vor Ort ankommen. Kritik an der Regierung kommt derweil nicht nur aus den Reihen der Opposition. Mit einem Wettbewerb machen die Landeselternschaft der integrierten Schulen in NRW gemeinsam mit der Landeselternkonferenz auf die Zustände in den Klassenräumen aufmerksam. Gesucht wird der kälteste Klassenraum in NRW, erzählt Steffen Bundrück von der Landeselternschaft der integrierten Schulen. Die Idee dazu sei ihnen gekommen, als seine Tochter ihm ein Foto von einem Thermometer aus ihrem Klassenraum geschickt hat. Minus 0,3 Grad Celsius stand da drauf.
Wir haben seit Monaten eigentlich schon seit anderthalb Jahren immer gesagt, wir müssen überlegen, was passiert im Winter. Und irgendwie sind wir immer auf taube Ohren gestoßen. Hat man gesagt, wie macht man es denn, dass es wirklich doch mal sich noch mal vielleicht was bewegt.
Statt dass in den Schulen Luftfilter eingebaut würden, säßen die Schüler im Winter bei Eiseskälte viel zu eng in den Klassenräumen. Die Schulen sind nun also aufgefordert, unter dem Hashtag kälteste Klasse in NRW Fotos ihrer Thermometer zu posten. Wer bis März die niedrigste Durchschnittstemperatur innerhalb einer Woche meldet, der gewinnt einen Satz Fließdecken.
Jetzt geht es um ein Thema, das in der Türkei gerade große Wellen schlägt, vor allem junge Leute beschäftigt.
Campus und Karriere. International.
Es ist die Geschichte des Medizinstudenten Enes Kara, der sich letzte Woche mit 20 Jahren das Leben nimmt. Im Wohnheim eines islamischen Ordens, der ihn offenbar so stark unter Druck setzt, dass er keinen anderen Ausweg weiß. Der Student hinterlässt ein Abschiedsvideo, das nun für viele Debatten sorgt.
Selten hat ein Selbstmord die Türkei so sehr in Aufruhr versetzt. Nach dem Tod des 20-jährigen Medizinstudenten Enes Kara letzte Woche hielten seine KommilitonInnen eine Mahnwache. Enes Abschiedsvideo wurde zum Top-Thema auf Twitter und den oppositionellen Medien. PolitikerInnen und selbst Popstar Tarkan meldeten sich zu Wort. Nun hat ein türkisches Gericht alle Verbreitungen des Videos gestoppt. Enes spricht im Video über ein heikles Thema. Er beklagt seinen Alltag im Studentenwohnheim des islamischen Nur-Ordens im osttürkischen Elazığ. Er werde zum Gebet und Religionsstunden gezwungen, erzählt er. Man lasse ihm keine Freiheit, ja nicht einmal Zeit für sein Medizinstudium zu lernen. Er spricht von Zukunftssorgen, will aus Angst vor Gewalt nicht als Arzt arbeiten und resümiert erschöpft:
Ich habe jede Lebensfreude verloren.
Am 10. Januar, einen Monat nachdem Enes dieses Handyvideo für seine Freunde aufgenommen hatte, beging der Student Selbstmord. Sein Video ging daraufhin in der Türkei viral. Die 22-jährige Istanbuler Medizinstudentin Aysel diskutiert seit Tagen mit ihren Freunden über den Fall. Sie heißt eigentlich anders, will aber aus Angst anonym bleiben. Der Fall Enes habe sie extrem mitgenommen, sagt sie.
In letzter Zeit sind die Gewalttaten gegen Ärzte durch Patienten und Angehörige in der Türkei enorm angestiegen. Erst vor kurzem hat sich ein anderer Medizinstudent das Leben genommen und jetzt noch der Fall Enes. Bei ihm geht es vor allem um die islamischen Sekten. Warum werden sie in diesem Land so hofiert? Das hat erneut einem Menschen das Leben gekostet, wie schon so vielen. Der jetzige Aufschrei in der Türkei kommt viel zu spät.
Aysel ist selber religiös, trägt ein Kopftuch. Doch es stört sie massiv, wie viel Macht islamische Sekten und Orden im türkischen Bildungssystem besitzen. Islamische Orden betreiben in der Türkei zehntausende Schulen, Korankurse und Wohnheime. Viele Orden haben enge Bande zur Erdogan-Regierung. Manche Minister sind selbst Ordensmitglieder. Zusammen verfolgen sie das Ziel, eine religiöse Jugend heranzuziehen. Mindestens 1 Million SchülerInnen und StudentInnen sind derzeit in solchen Wohnheimen untergebracht, schätzen Bildungsforscher. Eltern schicken ihre Kinder dorthin, um sich teure Mieten zu ersparen. In der Türkei herrscht derzeit ein eklatanter Mangel an Studentenwohnheimen. Die Mietpreise sind in der Währungskrise explodiert. Auch wünschen sich einige Eltern eine religiöse Erziehung ihrer Kinder, so wie die Eltern des heute 19-jährigen Yusuf. Er besuchte vor 5 Jahren einen Ferien-Korankurs in einem Internat der Süleymancılar-Sekte. Die Zustände waren traumatisch, berichtet er.
Es gab viele kleine Fälle, in denen Schüler geschlagen wurden. Doch an einen erinnere ich mich ganz besonders. Ein Schüler stand morgens nicht rechtzeitig auf. Um ihn zu wecken, schüttete der Lehrer Wasser über ihn, vielleicht 5 Liter. Als sich der Schüler beim Lehrer später beschwerte, verprügelte der ihn. Dann stieß der Lehrer das Kind 5 Stufen die Treppe hinunter. Nachdem das vor meinen eigenen Augen passiert war, beugte ich mich. Hauptsache, man tat mir keine Gewalt an. Ich hatte solche Angst.
Skandale in Bildungseinrichtungen türkischer Sekten und Orden häufen sich allein im vergangenen Jahr auf tragische Weise. In einem islamischen Studentenwohnheim in Antalya ermordete der Kantinenkoch einen Studenten. In einem Koraninternat in Erzurum wurde der Missbrauch an 7 Kindern publik und in Musch erhängte sich ein 12-Jähriger auf der Toilette einer Koranschule. Der türkische Investigativjournalist Mustafa Hoş schrieb mehrere Bücher zum Thema. Er sieht die jungen Menschen dort in großer Gefahr.
Ich sehe all diese Kinder als Gefangene, als die Gefangenen der Orden. Wir haben keine Informationen darüber, was diese Kinder durchmachen und in was für einer Umgebung sie sich befinden. Denn wenn Orden mit im Spiel sind, gibt es keinerlei staatliche Kontrolle. Weil sie der Hinterhof der Regierung sind, genießen sie Privilegien, haben aber rechtlich keine Verantwortung. Dadurch sind die Kinder dort jeder Art von Missbrauch schutzlos ausgeliefert. Das ist sehr beängstigend. Dies ist eines der ungesehenen, aber größten Probleme der Türkei.
Journalist Hoş wird wegen seiner Arbeit seit Jahren massiv bedroht und ist derzeit in 11 Gerichtsverfahren angeklagt. Der Lokaljournalist, der den Fall Eneskara als erstes publik gemacht hatte, wurde gefeuert. Studierende, die im Andenken an Enes auf die Straße gingen, wurden von der Polizei zurückgedrängt. Eine religiöse Jugend wird man mit solchen Mitteln kaum erzwingen können. Enes erklärte in seinem Video, seinen Glauben verloren zu haben. Und selbst Student Yusuf wollte nie wieder Kontakt zu dem Orden, in dessen Heim er seine Ferien verbrachte.
Christina Karasu war das über die Diskussion, die nach dem Selbstmord eines Studenten in der Türkei über religiösen Druck und Einflussnahmen von Fundamentalisten entstanden ist. Wenn auch mit anderem Anlass, so ist diese Einflussnahme ein Thema, das auch Schulen in Deutschland beschäftigt, zum Beispiel in Berlin-Neukölln. Eine kürzlich vorgelegte Studie hatte gezeigt, dass dort die sogenannte konfrontative Religionsausübung immer häufiger für Probleme sorgt. Fachleute sprechen davon, wenn Schülerinnen und Schüler andere mobben, weil sie zum Beispiel nicht regelmäßig beten oder auch argumentieren, dass Mädchen nicht am Schulunterricht oder Schwimmunterricht teilnehmen dürfen. Luise Sammann lebt in Berlin-Neukölln und hat sich für uns mit diesem Thema beschäftigt. Frau Sammann, worum geht es denn ganz genau in dieser Studie?
Ja, es ist erstmal eigentlich eher eine Bestandsaufnahme, eine Befragung von Pädagogen und Pädagoginnen in Neukölln. Vorgelegt hat die kürzlich der Verein DEWI, Demokratie und Vielfalt, der sich schon seit 10 Jahren mit dieser Problematik beschäftigt und der im vergangenen Jahr dann sozusagen Alarm geschlagen hat und gesagt hat, uns erreichen so viele Unterstützungsanfragen von Lehrern und Lehrerinnen, wir müssen jetzt mal quantifizieren, wie groß dieses Problem der konfrontativen Religionsbekundung in Neukölln eigentlich wirklich ist. Und die Neuköllner Bezirksregierung hat dann diese Bestandsaufnahme bei DEWI in Auftrag gegeben, die kürzlich vorgelegt wurde und die auch ja für mächtig Wirbel gesorgt hat.
Warum?
Also erstmal liest sich das schon alles wirklich recht dramatisch, was da auf 46 Seiten so zusammengetragen wurde. Das ist sozusagen eine Riesen-Collage aus Zitaten von Schulleitungen, von Sozialarbeitenden und eben Pädagogen, die anonymisiert von Schülern berichten, die am Wochenende in Koranschulen gehen würden, in die keiner Einblick hätte, die sich weigern, am Sexualkundeunterricht teilzunehmen und so weiter. Ich selbst habe mich auch mal unter Neuköllner Schulleiterinnen und Schulleiterinnen zu diesem Thema umgehört und da tatsächlich auch einiges zu hören bekommen.
Am Kleinen hatten wir das auch schon, dass ein 10-Jähriger sich vor einer Kollegin aufbaute, die arabischstämmig ist und sagt, du bist keine gute Muslima, wie du hier so aussiehst und du hast mir gar nichts zu sagen.
Die Religion wird als ein Machtinstrument benutzt. Im Alltag erlebt man das natürlich ganz besonders auch immer während der Fastenzeit. Bisweilen haben wir Situationen, dass Glaubensrichtungen, also zum Beispiel die Aleviten, die zu den gegebenen Zeiten eigentlich gar nicht fasten, sich dem plötzlich anpassen. Also es zeigt schon, wie stark auch der soziale Druck bisweilen ist.
Das klingt tatsächlich nach einem ernsthaften Problem.
Ja, das sagen die betroffenen Pädagogen auch ganz klar. Allerdings bleibt jetzt eben die Frage, wie groß es wirklich ist, das Problem. Denn auch für diese Bestandsaufnahme des Vereins DEWI wurden am Ende nur Befragungen an 8 von insgesamt 60 Neuköllner Schulen durchgeführt. Also so richtig repräsentativ ist das jetzt auch nicht. Und es gibt auch darüber hinaus Kritik von wissenschaftlicher Seite an der ganzen Vorgehensweise. Und ich muss sagen, auch für mich war es beim Lesen oft nicht klar, was jetzt einfach nur in die Kategorie, sagen wir mal, befremdlich fällt und was was tatsächlich konfrontativ und problematisch ist. Also zum Beispiel beschweren sich da Lehrer, dass Schüler nach dem Sport zunehmend nicht mehr bereit wären, in Gemeinschaftsduschen zu duschen, dass alles körperliche I wäre, Zitat. Und da ist jetzt die Frage, deutet das schon wirklich auf ein Problem hin? Müssen wir hier aktiv werden? Oder zeigen sich da einfach nur Sitten, die in einer Klientel, wie wir sie in Neukölln nun mal haben, erwartbar sind? Wir hören mal die Politikwissenschaftlerin und Antidiskriminierungsexpertin Aliye Yegane von der Bildungsorganisation LIFE e.V. Hier in Berlin, die diese Studie auch klar kritisiert.
Was wir auch sehr problematisch sehen, ist, dass der legitime Wunsch, auch die muslimische Religion zu bekunden, auszuüben, auch in der Schule, damit problematisiert wird. Und dass zum Teil Schulen dann nicht ausgleich, nicht lösungsorientiert und auch nicht anerkennen, dass Schülerinnen dieses Recht erstmal haben, auch in der Schule zu beten, auch ein Kopftuch zu tragen oder fasten zu wollen, das wird schon zum Problem erklärt.
Ja, Frau Yegane weist eben nochmal darauf hin, dass das vielleicht nicht jedem gefällt, solche Religionsbekundungen, aber dass sie eben erstmal ein Grundrecht sind, auch in der Schule eben.
Allerdings liefert die Befragung ja schon besorgniserregende Aussagen. Wie wird denn jetzt damit umgegangen?
Ja, also der Verein DEWI, der drängt jetzt erstmal darauf, noch eine vertiefende berlinweite Studie durchzuführen dazu und dann eine Anlauf- und Dokumentationsstelle einzurichten für Pädagogen unter seiner Leitung. CDU, FDP und AfD in Neukölln, die unterstützen das. Auch der Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hiekel von der SPD, der diese erste Befragung auch in Auftrag gegeben hat. Linke und Grüne und auch Teil der SPD, die halten dagegen, dass so eine Stelle eigentlich nicht zur Problemlösung beitragen, sondern stattdessen muslimische Jugendliche, denn um die geht es hier ja vor allem, stigmatisieren könnte.
Ja, und was schlagen diese Kritiker dann stattdessen vor? Denn einfach weitermachen scheint ja auch keine Lösung zu sein.
Nein, genau darin stimmen tatsächlich auch eigentlich alle meine Gesprächspartner überein. Es besteht durchaus Handlungsbedarf. Aber viele Pädagogen, vor allem mit denen ich gesprochen habe, die sagen eben, es gibt ja schon zahlreiche Träger und Projekte in Neukölln, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die auch Unterstützung in dem Bereich anbieten, sowohl für Schüler als auch für Lehrer. Aber die sind eben praktisch allesamt unterfinanziert. Und zwar seit Jahren, genau wie die Sozialarbeit in Berlin eigentlich insgesamt. Und solange das so ist, macht es dann eben auch keinen Sinn, neue Stellen einzurichten. Zu Problemen, die eigentlich ja bekannt sind aus Neukölln.
Luise Sammann war das über konfrontative Religionsausübung an Neuköllner Schulen und die Frage, wie man damit umgehen soll. Danke nach Berlin. Campus und Karriere ist das hier im Deutschlandfunk, dass bundesweit Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Das ist keine Neuigkeit, denn seit der Anspruch auf den Kita-Platz gesetzlich geregelt ist, hat hier ein enormer Ausbau stattgefunden und nicht immer ist die Betreuungsrelation so, wie man sich das eigentlich vorstellen würde. In Mecklenburg-Vorpommern liegt man beim Betreuungsschlüssel bundesweit hinten. Und Silke Hasselmann hat mal in einer Kita nachgefragt, was das im Alltag bedeutet. In Krewitz.
Halb acht, Pittiplatsch, Frühstücksgedicht, dann Essen an den selbstgedeckten Tischchen. Doch auch wer erst im Laufe der nächsten Stunde gebracht wird, bekommt noch etwas. Und wer nichts mag, spielt im Nebenraum. Im gesamten Haus nähert sich der Lärmpegel so langsam jenen Dezibelwerten, wie sie sonst durch Presslufthammer erreicht werden. Wenn der Tag normal verläuft, werden Kerstin Gruschinski und ihre Kolleginnen spätestens ab 10 Uhr wieder jeweils mindestens 17 Kinder bei sich haben.
Und Maximalspitze ist dann wirklich, dass die Kinder aufgeteilt werden müssen, weil Personal fehlt. Und dann haben wir dann zu zweit 36 Kinder oder mehr.
Denn von den 24 Erzieherinnen ist immer jemand krank oder im Urlaub. Das geht anderen Kitas im Land genauso. Und schon liegt der tatsächliche Betreuungsschlüssel nicht bei 15 Kindergartenkindern pro Erzieherin, wie gesetzlich vorgeschrieben, sondern bei 1:18 oder noch ungünstiger. Dabei sei doch jedes Kind anders, sagt Kerstin Gruschinski.
Betreuung heißt dann für mich, dass man guckt, welchen Stand hat das Kind und wie kann ich das Kind größtmöglichst fördern. Dazu gehört nicht nur, dass ich mit dem Kind arbeite, sondern auch, dass ich die Räumlichkeiten gestalte, dass ich auf das Material gucke, was ich den Kindern zur Verfügung stelle, dass ich sie beobachte auch.
Je nach Alter könne man mit 12 bis maximal 15 Kindern pro Gruppe gut arbeiten, sagen die Kriwitzerinnen. Viele von ihnen waren schon zu DDR-Zeiten Kindergärtnerinnen und hatten oft Gruppen mit 20 bis 22 Kindern. Auch anstrengend, aber besser zu schaffen, denn die damaligen Kinder seien ausgeglichener gewesen als die Gleichaltrigen heute, erinnert sich Silvia Krienke. Zum anderen muss zwar auch in der kommunalen Kita von Kriwitz längst niemand mehr sozialistische Persönlichkeiten formen, aber
der eine ist halt im Malerischen besser, der andere möchte halt lieber musikalisch was machen. Und da für jedes Kind immer das Richtige auch zu finden oder das Kind richtig zu unterstützen, das ist ja das Schwere heute. Ne? Ich sag, damals wurde eine Beschäftigung gemacht, da mussten alle an einen Tisch, da waren so wie, wir waren so Art Lehrer. Heute sind wir ja nur Begleiter und wollen das Kind eben da auffangen, so ungefähr, wo es sich befindet, und wollen es fördern bei seinen eigenen Interessen. Es sind so viele Anforderungen, die da sind. Also Traumwerte wären natürlich 12 Kinder oder so, ne? Aber ich weiß nicht, ob das realisierbar ist.
Vorerst jedenfalls nicht, sagt Landessozialministerin Birgit Hesse von der SPD.
Also es ist unbenommen, dass es natürlich besser wäre, wenn wir noch weiter reduzieren könnten. Nur man muss halt einfach sehen, dass das auch ein deutlicher finanzieller Mehraufwand bedeutet. Also wenn wir mal eine Absenkung nehmen würden von 1 zu 15 auf jetzt 1 zu 14, sind das nochmal 10 Millionen Euro fürs ganze Land.
Dabei empfiehlt die Bertelsmann Stiftung sogar nur maximal 7 bis 8 Kinder über 3 Jahren pro Erzieherin. Das hätten Bremen und Baden-Württemberg schon erreicht, wie überhaupt der Westen besser dran sei als der kindergartenreiche Osten der Republik. So ein Ländervergleich der Stiftung im vorigen Jahr. Mecklenburg-Vorpommern bildet dabei mit einem Betreuungsschlüssel von 1 zu 15 das Schlusslicht. Auch zum Ärger der Sozialministerin. Aber vor allem aus diesem Grund.
Worauf wir großen Wert legen, ist das Fachkraftgebot. Wir rechnen also nicht Praktikanten rein oder sonstige Hilfskräfte.
Was andere aber tun?
Genau. Und wir sagen eben, es zählt nur die Fachkraft. Und dadurch haben wir einen anderen Schlüssel auf dem Papier als manch andere Bundesländer.
Tatsächlich benutzt das Kindertagesförderungsgesetz von MV nicht den unscharfen Begriff Betreuungsschlüssel, sondern Fachkraft-Kind-Relation. Freilich könnten Hilfskräfte durchaus eingestellt werden, um die Erzieherinnen bei unpädagogischen, aber zeitraubenden Arbeiten wie dem An- und Ausziehen, Essen und Wickeln der Jüngsten zu entlasten. Doch weil in MV ehrlicher gezählt wird, bringen Hilfskräfte hier nichts für die Statistik, sondern kosten nur Geld. Und das geben die Träger nicht aus. Dabei sind landesweit rund 43.000 Kindergartenplätze belegt, 95% des Angebotes. Dazu kommen 21.500 Krippenkinder unter 3 Jahren. Und auch da müsse dringend etwas passieren, sagt Petra Tugend, die Leiterin der Kriwitzer Kita Unzlütten.
Weil da hat sich auch noch nichts getan. Im Krippenbereich sind wir immer noch bei 1 zu 6.
So das Gesetz. Doch zumindest bis die Kolleginnen der Mittel- und Spätschicht eintreffen, befassen sich die Kriwitzer Krippenerzieherinnen an diesem Morgen mit je 8 Kleinstkindern in höchst unterschiedlichen Entwicklungsstadien.
Ja, meine Wünsche an die Politik. Der Betreuungsschlüssel im Krippenbereich, dass der auf 4 gesenkt wird. Und im Kindergarten, wie gesagt, der Wunsch wäre mal 1 zu 12, damit wir allen pädagogischen Anforderungen gerecht werden können.
Von der Kita geht es jetzt ins Pflichtpraktikum. Da gibt es bekanntlich keinen Mindestlohn. Und das hat das Bundesarbeitsgericht jetzt noch mal bestätigt. Geklagt hatte eine Medizinstudentin, die vor dem Studium an einer privaten Hochschule ein 6 Monate langes Pflichtpraktikum absolvieren musste. Und das ganz ohne Bezahlung. Und das hatte sie eingefordert. Das Bundesarbeitsgericht hat die Klage aber heute abgewiesen und noch mal klargestellt, Praktikanten, die ein Pflichtpraktikum absolvieren, das eine Zulassungsvoraussetzung für die Aufnahme eines Studiums ist, haben keinen Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn. Und das war's für heute für Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike. Gleich gibt's hier Nachrichten um 15 Uhr und danach geht's weiter mit Corso, Kunst und Pop.